Jo, hallo zusammen zu unserem Thought Leader Podcast. Wie immer mit mir, Andreas Wiener. Ich bin Unternehmer und habe jetzt meine Passion darin gefunden, mit Leuten zu sprechen, die ich als Thought Leader bezeichne. Und ich habe heute den Franz zu Gast. Und warum ist der für mich Thought Leader? Aus folgenden Gründen. Ich sehe ihn immer bei LinkedIn und er macht für mich den aufregendsten und besten Social Media Content, wenn es um Videos geht, wenn es um TikTok geht, wenn es um LinkedIn geht. Er betreut sehr, sehr viele Selbstständige und sehr viele Firmen. Und habe ich ihn angeschrieben, hat gesagt, ey, sag mal, Franz, wie sieht's aus? Willst du nicht zu mir in den Podcast kommen? Und dann hat er zu mir gesagt, ich bin jetzt gerade auf der OMR, ich bin eh in Hamburg, dann setzen wir uns doch in deinem kleinen, feinen Studio hin und dann machen wir kurz da den Podcast. Kurz den Podcast bedeutet, wir haben hier ein Kamerasetup. Wenn ihr uns jetzt auf YouTube seht, was ihr bitte tut, also wenn ihr jetzt gerade auf Spotify, Apple etc., geht mal zu YouTube oder guckt es euch zweimal an, dann haben wir nämlich das auch aufgenommen aus verschiedenen Kamerasperspektiven. Franz, ich freue mich, dass du da bist und ich finde, du hast eine Leidenschaft mitgebracht, die nur ganz wenige Leute haben. Wenn, dann machen wir es richtig. Und da hast du dich natürlich mehr als alles andere als Thought Leader qualifiziert. Schön, dass du da bist.
Danke, Andreas, dass ich hier sein darf. Ja, du hast es erwähnt, mit Kameraperspektiven ein bisschen rumspielen, ein bisschen Content aufstellen und ich meine, am Ende soll man ja doch das ausführen, was man predigt und ich finde, wenn ich sage, okay, man kann aus Videopodcast noch so viel mehr herauskitzeln, denn, und ich bin sowieso in der Gegend, dann sage ich, hey, dann lass doch das ganze Team mitnehmen, die drei Kameras, die ich sowieso am Anschlag habe und dann schneiden wir das Ganze auch noch.
Ja, also ich habe ja mitbekommen, wenn ich mich ein bisschen mit deiner Historie befasst, ne? Du warst mal Streamer und hast zu Minecraft gestreamt, du hast Wrestling-Events gefilmt, das machst du heute auch noch immer so aus Spaß und sagst aber auch, Moment, das Video ist aber als Medium schon mal extrem wichtig für mich. Wo ist diese Leidenschaft darin begründet? Warum sagst du, Video ist besonders?
Ich glaube, Video ist besonders, weil es so viele kleine, subtile Anzeichen gibt im Gesicht, in unserer Körpersprache, wo man einfach sagt, okay, wenn man diesen Bonus hat und den als Konsument nutzen möchte, wenn man den eigenen Inhalt, den man gerne guckt, konsumiert, warum diesen Mehrwert nicht einfach liefert. Und ich überlege natürlich auch immer aus meiner eigenen Perspektive, hey, was für einen Content konsumiere ich gerne? Und ich bin zum Beispiel sehr videogetrieben. Ja, also ich bin jetzt 28 Jahre alt und muss halt sagen, ich bin komplett mit YouTube aufgewachsen. So, und da weiß ich halt, okay, meine Präferenz ist, selbst wenn es ein Podcast ist, und es gibt die Videovariante, dann gucke ich mir trotzdem lieber die Videovariante an. So, und da weiß ich, warum feiere ich das, weil es einfach die Interaktion sittlich macht, besonders wenn wir auch über visuelle Themen reden und man einfach nur so Kleinigkeiten rüberbringen kann, weiß ich nicht, durch Handzeichen, durch haarkleine Gesten, dann macht das schon einen Unterschied aus. Heißt nicht, dass ich nie Audio-only höre, ne? Also auch besonders Leute, wo ich sagen würde, hey, die habe ich früher dann im Videopodcast geguckt und dann gibt es die Audioversion, dann höre ich die auch. Und warum ich es auch noch so unfassbar spannend finde, ist, dass dieses Medium ja auch so viel Potenzial liefert, gefunden zu werden. So, deswegen, ich beneide dich da richtig krass, dass du ja nicht nur einen Podcast, sondern jetzt auch mehrere Podcasts aufgebaut hast, weil das ist ja auch so ein, wie sagt man, so ein beschissenes Medium zum Wachsen. So, also es macht ja überhaupt keinen Spaß. So gefühlt, wenn du, so wie ich, so YouTube-Zahlen gewohnt bist oder TikTok-Zahlen, wo du quasi mit null Followern irgendwie auf einmal 1 Million Aufrufe haben kannst, und dann kommst du auf einmal in die Podcast-Welt und dann denkst du, okay, es gibt gar nicht nur einen Kanal, es gibt Spotify, dann gibt es noch Apple, dann gibt es RSS-Feed, dann gibt es vielleicht noch YouTube. Jeder hat so, wenn überhaupt, eine Kommentarsektion und Feedback, ja, vielleicht per E-Mail oder privat so. Und deswegen habe ich da tiefsten Respekt vor, aber ich weiß natürlich, wie wertvoll das Ganze ist und deswegen, wenn man das kombinieren kann, also Podcast und Video und quasi dann diese Chance hat, das auch noch auszunutzen für Clips, ja, für Videoclips, wo man halt einfach sagen kann, okay, es gibt Algorithmen auf TikTok, auf Instagram Reels, auf YouTube Shorts, wo man diesen Content einfach so verwerten kann, um quasi noch mal Hörer in das eigentliche Audioformat zu bekommen, dann sage ich, hey, warum diese Chance nicht nutzen?
Ja, man muss da auf jeden Fall irgendwie vergessen, dass du ja viele Leute hast, die haben keine Kameraerfahrung. Ja. Das heißt, du hast vollkommen recht, ich kann natürlich sehr, sehr schwer über Podcast wachsen und bekannt werden. Wir hatten gerade den Vorteil, als wir unserem ersten Podcast gestartet sind, der so im Datenbereich durch die Decke gegangen ist, da war halt auch Corona. Mhm. Das passte also ganz gut zusammen. Außerdem muss man immer sehen, dass Branchen, das kannst du uns auch vielleicht gleich nochmal erzählen, einige Branchen gibt es, die ziehen erst sehr, sehr spät nach. Also das heißt, die OMR war gerade, die haben halt schon seit 100 Jahren im Podcast. Es gibt aber jetzt sehr viele Firmen da draußen, die gerade mit Podcasting anfangen. Und ich glaube, es ist gar nicht mehr die Entscheidung heutzutage, ob ich Podcast mache, ob ich Video mache, sondern es ist eine Sache von und. Jetzt sagen wir ja auch, wenn du als Einsteiger, als Thought Leader, du hast was zu sagen. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ja. Du hast irgendwie, ich glaube, einen Steuerberater, nehmen wir den mal, schöne Grüße gehen raus. Ne?
Christian Gebert, Shoutout.
Genau, der ist da dein Kunde und der hat ja eine Haltung, der hat ja eine Meinung zu Dingen. Den setzt du ja jetzt dementsprechend in Szene. Und der könnte ja jetzt auch einen Podcast haben.
Hat er auch.
Hat er auch. Und daraus, muss ich jetzt mal reinhören, sagen wir den auch noch?
Ja. Den machen sie tatsächlich allein, den macht er zusammen mit Steuerfabi. Ah, okay. Sei doch nicht besteuert, heißt er.
Sehr gut. Steuerfabi kennt man ja auch wiederum von TikTok. Ja. So, und die werden wahrscheinlich genauso erzählen, die trustbildende Maßnahme ist ja sehr stark der Podcast. Als solches, den du dann ja hast, um dann auch deine Leistung zu verkaufen, ohne dass du Leuten was verkaufen musst. Weil entweder sagen sie, ich finde das gut oder ich finde das nicht gut. Aber als Einstieg geht das natürlich super. Du machst einen Podcast, es hört dich erstmal keiner. Ist auch geil. Und dann kannst du ja diese Videos, wenn du merkst, die ersten machen, schreiben mal runter, ey, geiler Podcast, gefällt mir und so weiter, diese Videos nehmen und die dann wieder rausspielen. Jetzt weiß ich, viele Leute sind jetzt seriöse Berater, die uns hören. Und das sind Leute, die arbeiten in Firmen bei der KPMG und so weiter. Die haben natürlich ein paar Zwänge und die wollen es ordentlich machen. Was würdest du den Leuten empfehlen, wenn du loslegst und sagst, du machst Podcast-Videos? Also einmal Podcast, verstehen wir alle, zwei Leute unterhalten sich, dann aber gleichzeitig, wie nehmen die sich auf? Was sollten die tun?
Erstmal überhaupt die Überlegung zu haben, dass eine Videospur da ist und diese Hürde zu nehmen und sich aktiv zu entscheiden, hey, wir nehmen überhaupt mit einer Kamera auf, da werden die meisten schon geholfen. Mhm. Ich würde sagen, weil es mittlerweile auch so viele Tools gibt, die den Schnitt vereinfachen und auch die Clips daraus vereinfachen, also ich denke da so an Opus Clip oder mit Riverside geht das ja auch mittlerweile auch alles, braucht es gar nicht theoretisch das Setup, was wir jetzt haben, um überhaupt es sogar hochwertig hinzubekommen. Meine Empfehlung, wenn man auch wenig technische Mittel hat, aber vielleicht sogar ein bisschen Budget ist, erstmal zu investieren in Ton. Das hat man ja im besten Fall schon als Podcast-Format, sage ich mal. Nummer zwei, Licht. Also man denkt immer, okay, ich möchte irgendwie was mit Videos machen und dann kaufe ich mir erstmal die beste Kamera. Und dann kauft man sich vielleicht die beste Kamera und merkt dann, irgendwie ist doch irgendwie alles so grisselig und ist pixelig oder blockig und so weiter. Und ich kann euch sagen, ihr könnt mit jeder Kamera ein richtig geiles Bild hinbekommen, wenn ihr so ein bisschen Licht versteht. Und ich sage immer ganz gerne als Faustformel, mehr Licht, schöneres Bild, größeres Licht, noch schönere Menschen. Ja, das bedeutet, ihr müsst im Prinzip auch nur überlegen und ihr müsst euch quasi nichts merken zu Kameratechnik, umso größer die Lichtquelle ist, also die Fläche. Also denkt zum Beispiel an einem Fenster oder denkt zum Beispiel an eine riesen Softbox, umso schöner sehen wir Menschen aus. Und das ist ja das, was wir im Prinzip wollen bei so Talking Head, bei so Podcast-Formaten. Und das alleine reicht schon, wenn man viel Licht auf Menschen ballert und dann eine Kamera draufstellt, dass selbst dann die Kamera im Automatikmodus, auch wenn man keine Ahnung hat, dass es schon mal irgendwie hochwertig aussieht. So, das bedeutet, ich würde mit einer Kamera starten, im besten Fall, dass beide Personen zu sehen sind, wir gehen mal davon aus, dass es zwei Personen in einem gleichen Raum sind und dann so filmen, so wie jetzt die Perspektive, falls ihr uns auf YouTube seht, in der Totale filmen. Das heißt, man kann beide irgendwie sehen, man könnte theoretisch das im Breitbild ausspielen, aber jetzt kommt eben der Clou, dass ihr euch auch denkt, okay, in diesem Breitbild, wie wäre denn der Hochkantausschnitt? Ja, also sind wir gerade in einem Format oder kann man uns so hinsetzen, dass wenn man sich ein Hochkantformat, also ein hochkantiges 9:16 Format vorstellt, dass beide da irgendwie gut reinpassen würden, auch mit ein bisschen Abstand, also nicht ultra nah, sondern ein bisschen Abstand. Und wenn man dann anfängt und sagt, ich mache Clips daraus mit Opus, ja, mit vielleicht auch manuell, ich bin natürlich immer auf der manuellen Seite, ja, aber erstmal starten ist eben das Wichtigste, wissen wir alle. Dann ist man, glaube ich, schon ohne irgendwie drei Kameraperspektiven, ohne ein extra Studio zu kaufen, ohne dafür einen Podcast-Raum zu mieten in irgendeinem Podcast-Studio, was dich nochmal ein paar tausend Euro kostet, würde ich sagen, da bist du erstmal schon besser als 90% der Videopodcasts, weil die meisten verharren sich da an den Basics. Und es sind am Ende trotzdem tatsächlich die Basics, Licht, guten Bildausschnitt und am Ende natürlich die Clips auch machen und rausballern.
So, jetzt kann ich dich doch auch beauftragen. Ja. Das habe ich richtig verstanden. Ich habe dich ja als Thought Leader eingeladen, weil ich gesagt habe, du hast eine klare Haltung, du hast eine klare Meinung und sagst auch, hochwertiger Content bringt mehr Erfolg. Also ich verkaufe mehr, ich bin präsenter, ich kann selber zum Thought Leader werden und das geht dadurch, dass ich hochwertigen Content produziere. Was kann ich denn jetzt so bei dir kaufen, damit ich sagen kann, dadurch wird es besser? Also wo ist jetzt die Grenze? Wir haben gesagt, gerade mal starten, da bin ich ja jetzt gerade. Ich habe hier ein Handy, ich habe eine Softbox, ich mache ein bisschen was etc. Und jetzt will ich ja professioneller werden. Wo bietest du da jetzt was an? Wo kannst du mir helfen?
Tatsächlich, wo wir am meisten helfen können, ist in der Quantität. Dass wir, ich sage mal, so ein Grundlevel an Qualität schaffen. Klar, wir bringen natürlich die hochwertigen Kameras mit. Wir bringen das Licht mit, wir bringen das Tonequipment mit. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass unser größter Mehrwert ist als Dienstleistung, dass wir auch in den Accountability gehen. Das heißt, wenn du ja schon mal so einen Content-Tag hast und mit uns buchst, ob das jetzt Fotos sind, ja, für deine LinkedIn-Bilder, ob das jetzt irgendwie TikToks sind, die man auch hochwertig produzieren kann und in seriös, nur um das mal zu sagen,
ja.
Oder ob es darum geht, hey, wir wollen irgendwie neue Stockbilder von dir selber shooten, kann man auch machen, dass wir halt dort sind und mit dir halt den ganzen Content-Tag verbringen und dich quasi zwingen, hochwertig zu produzieren. Und ich glaube, das ist unser größter Unterschied, dass wir eben nicht nur eine Produktionsfirma sind, sondern dass wir halt sagen, okay, wir denken halt algorithmisch, aber mit deinen Business-Zielen dahinter. Und das bedeutet, wenn du ja Thought Leader zum Beispiel bist und du möchtest in irgendeiner Art und Weise Expertise vermitteln, dann geht es ja auch darum, hey, wie schaffe ich es, Wissen zu vermitteln, dass es Leute begeistert. Und da hilft es halt, aus meiner Sicht, jemanden an deiner Seite zu haben, der dir sagt, hey, ich als Laie gerade hinter der Kamera verstehe das gerade gar nicht. Erklär es doch nochmal bitte irgendwie anders. Und hast du doch nochmal Beispiele zu? Und jemand, der dich zwingt, besser und verständlicher zu zwingen, gleichzeitig mit einer professionellen Qualität und in einer entsprechenden Menge, das ist aus unserer Sicht der größte Hebel, den man haben kann.
Das ist spannend. Also eure Lieblingskunden sind jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen und jetzt will ich es professionalisieren und jetzt ist es auch ein Teil meines Vertriebs. Also ich nenne es ja immer Sog-Marketing. Das ist ja mein Begriff im Sinne von, ich habe ja noch nie in meinem Leben, also ich bin jetzt seit 10 Jahren Unternehmer, ich habe noch nie in meinem Leben Kaltakquise gemacht. Früher habe ich es gemacht, indem ich Bücher geschrieben habe, habe mich auf Bühnen gestellt, habe Vorträge gehalten und dann habe ich Visitenkarten gekriegt und habe ich die Leute angerufen, das wurden meine Kunden. So, dann haben wir den Podcast vor 5 Jahren gemacht, dann haben die Leute uns gehört zu Corona, wie gesagt, extrem. Heute hören die uns doch immer gut, aber halt nicht mehr so extrem wie früher. Das Medium ist ein bisschen anders geworden. Wir merken aber einen Riesenzulauf bei YouTube, bei unserem YouTube-Channel. Der geht quasi und Business-Themen durch die Decke. Yes. Also wir merken da einen Riesenmoment. Momentum gerade. Was würdest du mir da jetzt konkret empfehlen? Auf was sollte ich denn setzen? Ich habe selber gesagt und. Aber meine Zeit als Unternehmer ist ja auch begrenzt. Als Thought Leader bin ich ja auch oft in so einer Twitter-Position, dass ich sage, ja, ich muss meinen Laden irgendwie auch noch führen. Jetzt kann ich nicht nur Content machen. Deswegen schließt sich meine Frage ein. Was würdest du mir empfehlen? Und das Zweite ist, wie sehr kann mir mein internes Marketing helfen? Ich habe mein internes Marketing komplett abgeschafft.
Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kann ja auch doch ich sage mal, erzählen von unserem Steuerberater, der uns auch erzählt hat, dass er quasi jahrelang versucht hat, sein Marketing intern zu besetzen, aber keine fähigen Leute gefunden hat. Und ich kann es auch selber sagen, als jemand, der gerade recruited, als Social-Media-Agentur sozusagen. Ja. Und das Problem ist natürlich dort immer schwieriger, weil jeder sich irgendwie Marketer nennt. Es gibt so viele Copywriter, ja, es gibt irgendwelche Senior-Marketer. Ja. Und wenn du dann fragst, hey, was hast du schon mal gemacht? Und dann zeigen sie dir, dass sie da 3 LinkedIn-Posts mal geschrieben haben für eine Corporate-Seite, die so 2 Likes gemacht haben. Und natürlich ist Reichweite nicht alles, aber wenn alle 3 Likes nur von deiner eigenen Firma sind, dann weißt du, das ist ein bisschen schwierig. So, dementsprechend, ich finde, als erstes, was man überlegen sollte, wenn man viel beschäftigter Unternehmer ist und man möchte quasi omnipräsent auf vielen Kanälen sein, ist zu überlegen, mit welcher Content-Basis, mit welchem Content-Eimer sozusagen, fühlt man sich am wohlsten. Was meine ich damit? Also, was wir mit unseren Kunden machen, ist entweder, dass wir sagen, hey, wir haben halt quasi unseren internen Podcast oder wir machen quasi intern Interview und einen Call und sammeln dort quasi die Gesprächsthemen für den Content, der bei YouTube, bei LinkedIn, bei TikTok, whatever laufen soll. So, wenn du jetzt schon sowieso einen Podcast hast, würde ich halt überlegen, ob du nicht einfach den Podcast als Content-Bucket nimmst. Sodass du sagst, okay, wir haben ja schon etwas Aufgezeichnetes. Wir haben die Möglichkeit, dass wir das Transkript einmal durch eine KI jagen und uns erstmal eine Riesenliste an Vorschläge liefern lassen. Was könnte daraus ein einzelner LinkedIn-Beitrag werden? Was lohnt sich nochmal als extra YouTube-Video zu veröffentlichen, aber indem du nochmal über das Thema sprichst? Und natürlich auch zu analysieren, wenn du schon YouTube-Daten hast, wo springen die Leute vielleicht tendenziell nochmal rein? Also anhand des Graphen zu gucken, ah ja, anscheinend bei Minute 30, das gibt die Leute immer wieder zurück, auch aktiv, nachdem sie das Video vielleicht schon fertig gesehen haben, da ist anscheinend der größte Mehrwert drinnen und zu überlegen, aha, so positioniere ich meine Themen. Das heißt, wie kommst du auf Ideen? Ist es ein Content-Interview? Ist es ein Podcast? Machst du eine Ideenliste mit ChatGPT? Wichtig ist immer erstmal eine riesen Auswahl geben lassen und dann zu entscheiden. Ich bin kein Fan davon, einfach nur alle Ideen von ChatGPT geben zu lassen oder festzulegen, sondern dir viele Ideen geben zu lassen und einfach nur eine Idee durchzulesen und meistens schon beim ersten Hingucken, spüre ich da irgendwas, wenn ich das lese oder nicht? Und die erstmal zu markieren. Und das in mehreren Durchgängen, das dauert vielleicht nur 2-3 Minuten, und dann zu entscheiden, das Thema könnte interessant sein, das Thema könnte interessant sein, das Thema könnte interessant sein. Und dann zu überlegen, okay, wenn ich schon einen Podcast sowieso habe, wie kann man den weiter ausspielen? Nehme ich einfach Clips daraus, das ist natürlich das Einfachste. Da gibt es auch 2 Varianten von, die ich empfehlen kann. Also entweder du machst wirklich diese 9:16 Clips für TikTok, für Instagram Reels und für LinkedIn kannst du theoretisch auch machen. Und Shorts natürlich. Und das ist halt das Geile, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, weil eben dieses 9:16 Format, also hochkant, einfach auf jeder Plattform gerade relevant ist. So, und ich glaube, es gab noch nie ein Zeitalter, wo du quasi ein Medium hattest, was auf allen Plattformen so relevant war. Also selbst wenn du in die WhatsApp-Stories deiner Mutter schaust. So, es ist 9:16 Content, er ist Mainstream geworden. Und ich kenne auch Leute, die quasi unsere produzierten Videos für TikTok in ihren WhatsApp-Stories spiegeln, weil sie wissen, da sind ihre Business-Kontakte. So, also einfach am Status ballern. Deswegen auf 9:16 Content würde ich auf jeden Fall setzen. Und dann, was auch noch sehr, sehr einfach ist, ist LinkedIn, Infografiken und Mehrwert-Content. Das bedeutet, du nimmst die Infos aus dem Podcast, das heißt, du hast irgendwie mit jemandem ein Gespräch gehabt oder du hast selber was Inspirierendes oder was Mehrwertiges gesagt und machst daraus Textbeiträge und musst dir quasi nur noch die Bildkomponente dazu überlegen. Es gab eine Zeit lang jetzt bei LinkedIn die Möglichkeit, viel mit Videos herum zu experimentieren, mit dem Videofeed. Der ist leider zum aktuellen Zeitpunkt, zum Aufnahmezeitpunkt gnadenlos gescheitert. Deswegen setzen wir gerade wieder ein bisschen weniger auf LinkedIn-Video. Und sagen aktuell, okay, entweder wir machen Porträtbilder, also wir posten einfach diese typischen, nicht Selfies, Porträtbilder und den passenden Text dazu. Dafür muss man aber natürlich auch der Mensch so sein. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht mit mir die Möglichkeit hattet, ein tolles Content-Shooting zu machen oder ganz viele Bilder habt, dann gibt es auch noch die zweite Möglichkeit, womit sich viele wohler fühlen, und das sind Infografiken. Richtig underrated gerade bei LinkedIn, nutzen wir richtig stark für unsere LinkedIn-Kunden. Das heißt, zu überlegen, okay, wie könnte man aus dem Gesagten ein Cheat-Sheet, eine Tabelle, eine Übersicht machen, was hilfreich ist. Und die werden gerade auf LinkedIn geisteskrank geklickt und gelesen, weil keiner macht die in Deutschland. Also ich sehe keinen in Deutschland, der die wirklich gut macht. Außer Felix Beilert zum Beispiel, der macht die richtig gut. Shoutout an ihn. Ich versuche die selber zu machen und für unsere Kunden. Aber es ist so, ich würde sagen, die Hälfte der Arbeit von einem Video hat aber bei LinkedIn, ich sage mal, den 10-fachen Impact.
Ja.
So, und das ist einfach crazy. Also, wenn du wenig Zeit hast, du hast schon Videopodcast, würde ich auf jeden Fall Shorts draus machen, 9:16, und LinkedIn-Content, wenn deine Zielgruppe irgendwie auf LinkedIn ist, mit Fotos.
Gehen wir nochmal zur Frage Videocontent. Danach gehen wir gleich nochmal auf die Infografiken, weil experimentieren wir auch gerade mit, da haben wir Riesenergebnisse. Das kann ich auch gleich nochmal erzählen, so aus der Praxis als Unternehmer, wie das so ist. Aber nochmal die Frage, wie kann das sein? Es gibt 9:16 Videos, die sind super awkward. Also da sitzt jemand, der filmt sich. Das hat gar nicht mit der Technik zu tun, glaube ich. Das kann die geilste Kamera sein und so weiter. Es kann auch die beste Untertitel, die beste Caption sein, die man irgendwie hat. Aber es ist super awkward, was in diesen 9:16 gesagt wird. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video von dir angucke, ist es nicht so. Ich als Laie jetzt kann dir nicht sagen, woran es liegt. Es ist nur ein Gefühl, das vermittelt wird. Das habe ich bei TikTok, wenn ich mir Leute angucke, wie Gary Vee oder Alex Hormozi, das ist so für mich total real, kann ich total relaten. Dann ist es auch wieder total passt es, wenn ich YouTube-Videos von dir angucke. Es ist alles stimmig. So, wie machen die das und wie machst du das? Weil das fällt mir bei dir so extrem auf. Es ist einfach nicht peinlich. Du bist zwar, hast Themen, du traust dich was, du bist mutig, aber es ist nicht dieser Cringe-Faktor. Wie geht das?
Jetzt kommt leider eine sehr langweilige Antwort. Aha. Und die Antwort ist, es hunderte Male gemacht zu haben.
Also es ist tatsächlich wirklich diese Übung und diese, dass man sich natürlicher fühlt vor der Kamera.
Es ist, du kannst natürlich ein bisschen beschleunigen. Und das versuchen wir natürlich auch mit unseren Kunden, wenn sie jetzt noch nicht so krass die Erfahrung haben. Aber was wir gemerkt haben, ist, umso mehr Leute in kommunikativen Rollen vorher waren, also zum Beispiel im Sales, oder im Customer Support oder so, dass es denen dann quasi leichter fällt, auch wenn sie theoretisch noch nie vor der Kamera waren, sofort zu performen.
Ja.
So, also ich sage mal, also den extrovertierten Leuten, ich sag mal, mit denen funktioniert es meistens leichter. Das Gute ist, diesen typischen YouTube-Sprech oder diesen typischen Content-Sprech, den kann man sich schon antrainieren. Und ich empfehle tatsächlich, wenn du das noch nie vorher gemacht hast, lieber quasi dir anzugucken, okay, von wem findest du den Content cool und so ein bisschen seine Sprechweise zu imitieren. Ja. weil am Anfang geht es dann trotzdem ja eher um deine Inhalte und deine Sprechweise, die wirst du halt über die Zeit hinweg anpassen. Und es ist wirklich einfach Übung. Also ich muss ja sagen, bei mir, ich habe ja früher, wie gesagt, Gaming-Videos gemacht, wie du schon erwähnt hast, und ich habe quasi täglich Content hochgeladen, seitdem ich 12 Jahre alt bin. So. Und das sind ja jetzt zehntausende Content-Pieces, die irgendwie online existiert sind. Und wenn ich mir jetzt auch angucke, was meine ersten Videos waren, die waren halt auch Quatsch. Die waren kompletter Humbug. Und da habe ich auch nur rumgestottert, wie teilweise jetzt immer noch. Und ich weiß, das Learning ist also die Antwort ist leider langweilig. Mach's einfach mehr. Was wir bei unseren Kunden natürlich machen können, wenn es zum Beispiel um TikToks geht, ja, wenn es einfach nur um einminütige Videos geht, da ist ja zum Glück mittlerweile anerkannt, dass du nach jedem Satz schneiden kannst. So, es fällt nicht mal negativ auf, es ist ganz normal. Das heißt, da gehen wir tatsächlich her, wenn jemand wirklich noch gar keine Erfahrung hat und sind hinter der Kamera und helfen bei der Betonung und sagen halt, ein Satz vor, ein Satz wird nachgeploppert, ein Satz wird vorgeploppert.
Das ist richtig hart.
Und das ist dann richtig hart, aber das Gute ist, nach 2, 3 Sessions mit uns hast du es dann irgendwann drinnen. Ja. Und dann brauchst du, ich sag mal, dieses Vor sprechen in der Art und Weise nicht mehr. Und da können wir quasi helfen, das ein bisschen nach vorne zu katapultieren. Aber wenn du das komplett alleine machst und mit dir alleine aufzeichnest und dir dann im Schnitt anguckst und denkst, boah, das ist alles cringe, dann glaub mir, dieses Gefühl wird dich erstmal noch eine Weile beschäftigen und bei dir, das wird bei dir bleiben, aber irgendwann ist dieses Gefühl auch weg. Aber es ist trotzdem wichtiger, erstmal rausballern, auch wenn es cringe ist, als gar nicht zu posten.
Ja, ich glaube, dieses Imitieren ist natürlich auf der einen Seite ein guter Tipp, auf der anderen Seite darf man, glaube ich, den Trend nicht imitieren. Ja. Das heißt, sich an seinen Vorbildern zu orientieren, macht absolut Sinn. Also wenn ihr so, sag ich mal, ein Vorbild von mir ist klassisch so Michael Jordan, ich bin noch mehr 90er-Jahre-Kind, Gary Vaynerchuk, so, das sind so eine Art und Weise zu sprechen. Das war ein gutes Beispiel, weil ich sage auch auf Fuck quasi, auch auf Business-Kontext und ich versuche eine sehr klare Sprache zu machen, eine provozierende. Daran habe ich mich irgendwie orientiert und da bin ich auch sehr erfolgreich mit geworden, weil das natürlich auf so einer langweiligen Geschichte Gold wert ist, das zu sein. Wenn Leute sagen, sei authentisch, da glaube ich gar nicht dran, weil da müsste man ja selber sich extrem gut kennen, wer man ist, um es dann ableiten zu können. Ich habe hier in meiner Thought Leadership Masterclass, habe ich eine Übung am Anfang zur Haltung. Da sollst du dann bitte, es gibt diese 16 Personalities, ob man das jetzt geil findet oder nicht, ist mir egal. Nur wenn du es einmal durchklickst, hast du nachher so einen Indikator von 16 Prominenten, die dir angezeigt werden, die dir irgendwie ähneln. Und da kam zum Beispiel, wer Modern Family kennt, kam bei mir Phil raus, nach dem Motto ADHS, Eichhörnchen, alles sowieso. Und wenn man aber weiß, an den kann man sich orientieren. So möchte ich Videos machen. Wie wirken die? Was sind das für Figuren? Auch so teilweise, wenn da steht auch Marilyn Monroe. Und das heißt also, dann kannst du da ein bisschen relaten und dann musst du dir überlegen, aha, das scheine ich ja irgendwie zu sein und das ist ein gutes Vorbild. Deswegen finde ich den Tipp so dermaßen wichtig von dir. Orientier dich lieber an anderen, versuch das zu kopieren, mach dann aber dein eigenes Ding raus, weil du machst es eh am Ende des Tages.
Du musst es auch machen. Ich bin übrigens Virtuose, was bist du?
Achso, das ist, oh, frag mich, grün bin ich. Grün bin ich. Grün
bestimmt
bin
Avocado
ich.
Oder Avocado, so.
Ja, irgendwie so, na, ein krasser irgendwie. War da mal Pionier oder so? Wir finden es raus, wir schicken es, wir machen es in die Shownotes. Wichtig ist nur, natürlich ist das keine wissenschaftliche Genauigkeit. Das ist ein bisschen ein Horoskop, aber es macht Spaß.
Es macht so, Spaß,
mal zu sehen. Spaß.
Also das erste Mal da gelesen zu haben, auch so der romantische Beziehungsteil. Deswegen hatten meine Ex-Freundin immer so Probleme mit mir.
Das war immer das. Aber finde ich gut, finde ich total klasse. Wir hatten aber gesagt, wir hatten jetzt gerade noch mal über die Infografiken gesprochen, weil ihr seid ja mehr. Also ich habe jetzt natürlich mit diesem, wir haben über Podcasts erst gesprochen, wir haben über Video gesprochen, deswegen sind wir ein bisschen abgedriftet. Wir wollten aber ja generell auch Thought Leadership und Social Media, warum funktioniert das so gut bei dir? Warum funktioniert es auf allen Kanälen so gut bei dir? Und das will ich ja noch mal erfahren. Das heißt, wir hatten gerade über Infografiken gesprochen. Wir haben jetzt Folgendes gemacht, wir haben völlig überladene Infografiken gemacht, die kann man gar nicht mehr Grafik nennen, ich komme ja selber aus der Datenvisualisierung, es ist überladen. Dann haben wir gesagt, du kriegst die PDF auf unserer Seite zum Download. Es ist abartig, was das für ein Leadmagnet ist. Es ist abartig. Natürlich unheimlich viel Schrott dabei, unheimlich schlechte Adressen. Aber wir haben einfach nur mal gesagt, wenn du Interesse hast, melde dich noch mal im ernsthaften Gespräch. Es funktioniert.
Es ist halt, was wir immer so oft erleben und warum auch zum Beispiel Videos mit Hacks gut funktionieren. Mhm. Es ist die scheinbar leichte Lösung zu einem großen Problem. Also 3 Hacks, um deinen Umsatz zu vervierfachen oder whatever. Die Leute lieben es quasi damit in den Sog oder ich sag mal in diesem Bann von diesen Lösungen zu adressieren. Aber was wir als Marketer natürlich da ausnutzen können, ist halt, dass diese Leute dann quasi ja irgendwie in den Funnel bei uns reinkommen und tendenziell erstmal zuhören und darum geht's ja. Und es geht auch nicht immer darum, wenn du diese überladenen Grafiken machst, so machen wir es ja auch, dass die Leute wirklich sich bis ins kleinste Detail sich jede Sache merken, sondern sie haben dich aber abgespeichert als jemand, der hilfreich ist. Ja. Und das ist in dieser Medienlandschaft, in dieser Social Social-Media-Landschaft und besonders auf LinkedIn, wo jeder versucht, seine Dienstleistung irgendwie zu verkaufen, halt Gold wert. Und wenn du im Hinterkopf bleibst als jemand, der konsistent hilft, hilft und nur pitcht, wenn er gefragt wird oder wenn du ihn auf ihn zukommst, dann hast du halt ein positives Image, was du halt so gar nicht in Zahlen ausdrücken kannst, ne? Und deswegen Infografiken gerade Banger. Und was mir da immer ganz gut geholfen hat, ist halt zu überlegen, okay, wie schaffe ich es, diese Grafik so zu optimieren, dass jemand wirklich lange auf dieser Grafik bleibt. Also die typische Verweildauer. Bei TikTok ist es ja genauso, dann Retention. Und wenn man sich dann im Hinterkopf behält, okay, der Algorithmus oder jede Plattform mag es einfach nur, wenn ein User lange auf deinem Content verweilt. Und wenn man sich dann überlegt, ah ja, natürlich kann man irgendwelche Hacks dann anwenden und man kann da irgendwelche Tricks anwenden und irgendwelche Story-Frameworks und so weiter anwenden, aber am Ende geht es immer darum, okay, was hat den größtmöglichen Wert, wie schaffe ich das einfach runterzubrechen und in einer Form zu pressen, die Leute gerne konsumieren. Und am Ende ist aus meiner Sicht der Hebel, warum Leute bei unseren Kunden oder bei mir jetzt oder whatever so in Massen quasi den Content konsumieren, immer, dass der Aufwand spürbar ist. Dass man merkt, da wurden sich Gedanken gemacht. Da hat sich jemand hingesetzt und hat nicht einfach irgendwas runtergeschrieben, sondern da ist jemand dahinter hingegangen, hat zum Beispiel sich bessere Beispiele überlegt, einfachere Analogien, eine Darstellung, die gut verständlich ist, sodass man sagen kann, ah, jetzt habe ich es endlich verstanden und ich möchte hier niemanden ausschließen. Und ich glaube, wenn man so herangeht, und es ist leider nicht sexy, weil es meistens ein Ticken mehr Arbeit ist, als man denkt, ist aber so viel mehr Return, als würde man einfach hunderte Content-Pieces rausballern mit ChatGPT generiert.
Genau, also ich glaube, da kannst du halt auch schön dann ChatGPT wieder als Ideenquelle, das hast du schon mal angesprochen. Richtig. Du kannst es super nutzen, um dann Gedanken nochmal zu strukturieren. Oder wenn du sagst, ey, ich habe jetzt 9 Stück, ich hätte aber gerne 10. Dann kannst du, lass das 10. doch ChatGPT. So.
Ja.
Das sind, finde ich, auch mal völlig da. So sollte man das nutzen, da wird es auch besser. Und nimm Rechtschreibfehler raus. Das ist auch mal ein Riesenthema.
Oder extra drin lassen für mehr Engagement.
Einzelne. Das ist aber wieder ein fieser Trick, ne? Also das funktioniert auch gut. Aber was der absolute Burner ist, das haben wir jetzt gemacht, wir haben ein Wimmelbild erstellt.
Ich habe auch eins gemacht.
Hast du auch gemacht? Habe ich gar nicht gesehen. Wimmelbild erstellt. Und dann haben wir einfach die Podcaster, die im Datenbereich sind, alle abgebildet auf diesem Wimmelbild. Und die musste man finden.
Ich habe gleich gemacht mit LinkedIn-Influencer.
Genau. Das ist so ein Engagement-Hack, weil natürlich die Leute mit Reichweite kommentieren. Da, also wenn du eins aus der Folge mitnimmst, mach mal sowas. Die Leute lieben es, sich selber zu sehen. Sie können sich beweihräuchern, alle gegenseitig. Und du hast natürlich die Geschichte des ChatGPT sofort irgendwie im Comic-Style oder so umsetzt oder als Wimmelbild. Ne? Und das, finde ich, ist ein totaler Hack, wenn du mal sagst, du möchtest einfach mal so einen Reichweiten-Post.
Das war super. Ist lustig, dass wir das gleich gemacht haben. Bei mir war es vor 3 Wochen oder so,
lustigerweise.
Ja.
Das war bei uns aber natürlich danach.
Natürlich. Und ich habe es dann gemacht mit LinkedIn-Influencern. Also ich habe einfach nur gesagt, welche LinkedIn-Influencer kennt ihr? Und habe natürlich auch gehofft, dass die mit 100.000 Follower kommen. Das hat funktioniert.
Ja. Spät, also, ne? Weil die Leute sich selber sehen. Das finden sie toll.
Es war super. Also schaut mir gerne nochmal an, mal sehen, wie ihr das gemacht habt. Weil für mich war es voll anstrengend, das zu machen. Also ich hab's irgendwie dann zusammen mit Photoshop und mit KI zusammen machen müssen.
Nein, also es wurde rein gepromptet.
Okay.
Es wurde rein gepromptet. Da muss man aber sagen, auch ganz spannend, wir haben jetzt die ChatGPT Pro-Version uns geholt und nutzen.
$200?
Also, genau, die haben wir. Und da haben wir zum Beispiel einen Operator ja auch schon drin. Und das ist auch ganz spannend, wie du mit LinkedIn und dem Operator zusammenarbeiten kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest Nachrichten an Leute schicken. Beispielsweise such bitte alle raus, die kommentiert haben. Und die schreibst du jetzt automatisch an. Dann siehst du ja, wie die den Bildschirm übernimmt und das quasi macht und im Hintergrund läuft. So, das ist ganz spannend, ob das LinkedIn irgendwann verbietet oder nicht, aber du musst jetzt auch noch viel bestätigen und sowieso. Nur die Reise geht dahin. Du musst dich, glaube ich, auch mit automatisierten Content auseinandersetzen, wo alle Leute Angst haben der Beliebigkeit. Ich finde ja oft, von Menschen kommen sehr viele beliebige Sachen. Es könnte sogar sein, dass die KI schlägt. Wie siehst du das und wie seid ihr aufbereitet als Social Media Agentur, dass jetzt auch viel Content einfach von der KI generiert wird? Ha, das ist eine schwere Frage, ne?
Es ist eine schwere Frage, weil ich habe die Diskussion natürlich auch oft mit anderen LinkedIn-Agenturenhaber oder Social-Media-Agenturenhabern, die mir halt auch erzählen, dass sie quasi den Content komplett von der KI übernehmen lassen. Mhm. Ich würde aber sagen, in den meisten Fällen, wenn jemand nicht gut beurteilen kann, wer auch immer am Ende auf Veröffentlichen drückt, ob dieser Content gut oder schlecht ist, dann wirst du, glaube ich, mit KI-Content langfristig keinen Erfolg haben. Und das merke ich immer wieder. Also ich merke es bei Mitarbeitern, die jetzt nicht mehr Teil meines Teams sind oder mit Freelancern, wo ich halt ganz klar sagen kann, okay, ich weiß, dass dieser Content gerade Quatsch ist, weil ich mich 20 Minuten mit dem Thema gerade beschäftigt habe und du hast gerade einfach nur die KI gefragt, ob du die Top 5 Hacks zu Thema X bekommen
kannst. Merkt man sofort.
Man merkt sofort, ob jemand in der Materie ist. Also du kannst halt richtig schnell Bullshit callen. So, und das ist halt das Problem, weil ich glaube, dass die Audience, beziehungsweise die Leute, die das Ganze lesen, das auch sehen. Mhm. Und du wirst es am Ende anhand der Reaktion sehen. Also, wir nutzen KI besonders bei der Bildbearbeitung sehr stark.
Ja.
So, also dafür war es zum Beispiel ein richtiger Gamechanger. Also so Kleinigkeiten wie, okay, ich habe nur 8 Bilder von mir und ich möchte gerne, dass da mein Oberteil ein anderes ist.
Ja, nice.
So, das ist super. Ich empfehle weniger quasi komplett KI-Bilder zu nutzen von sich selber, weil ich finde, da ist dieser Überschwang von, man merkt sofort, dass es KI ist, sehr, sehr gering. Und ich finde, das ist eine vertrauensnehmende Maßnahme, wenn man nur schlechte KI-Bilder von sich postet oder überhaupt KI-Bilder. Weil ich finde, warum hast du kein echtes Bild von dir genutzt und so weiter. Das würde ich eher nicht empfehlen. Natürlich auch für Rechtschreibung Vorschläge machen lassen. Dafür nutzen wir KI sehr viel. Und wofür ich es auch noch sehr gut finde, ist, wie du gesagt hast, zum Sachen erklären. Wenn ich selber nicht verstanden habe und ich zum Beispiel sage, okay, erklär mir, als wäre ich ein 5-Jähriger. So, damit ich wirklich in ein fremdes Thema das nochmal nachvollziehen kann. Oder wenn ich schon mal einen eigenen Post geschrieben habe in einem bestimmten Framework und sage, hey, wie würdest du das jetzt mit einem Thema X, was ein bisschen anders ist in einer komplett anderen Branche, wie würdest du das aufarbeiten, aber nur um auf Ideen zu kommen. Ja. Ich finde, zum Ideen geben, zum danach menschlich auswählen, ist richtig gut. Und dann kommt's, wenn du halt dann irgendwann mal eine Datenlage hast von Posts, die du selber geschrieben hast und richtig gut gelaufen sind und du dann im Custom GPT auf der einfachsten Ebene dann hinbekommst, dann kannst du aus meiner Sicht schon sehr gute erste Vorschläge bekommen, wo du vielleicht statt 20 Minuten nur noch 5 Minuten an einem Beitrag herumdoktern musst. Und das finde ich richtig gut. Was ich richtig interessant finde aktuell, sind diese ganzen KIs, die dein Bildschirm betrachten können.
Ja.
Also nicht unbedingt die Agenten, sondern zum Beispiel kannst du ja bei dem Google AI Studio kannst ja die Stream API nutzen. Da kannst du dann einfach sagen, ja, ich teile gerade meinen Bildschirm. Ich habe zum Beispiel eine Freelancerin bezahlt, dass die meine LinkedIn-Statistik in eine Tabelle eintragt, weil LinkedIn immer noch keine ordentliche API
hat. Ätzend, ne?
Es ist ätzend. Ja. Das heißt, ich habe wirklich aufgezeichnet, wie ich durch meine Analytics gegangen bin, weil ich wollte ja natürlich nicht meinen Zugang geben,
ja,
und habe halt alle Tabs aufgemacht und dann musste die das in eine Tabelle eintragen. So, jetzt kann ich halt einfach der Google AI sagen, hey, bitte immer, wenn mein Tab gewechselt ist und das erkennst du daran, dass die URL sich geändert hat, bitte lese mir folgende Daten aus und gib mir das Ganze als CSV am Ende. So, und ich konnte mir halt jetzt einfach einen Freelancer, nämlich, keine Ahnung, 200-300 Euro im Monat, nur, dass er die Sachen abtippt, Monat kostet hat, dadurch ersetzen. So, und das ist natürlich Banger.
Total gut.
Das heißt, ich würde halt wirklich überlegen, welche scheiß repetitiven Aufgaben macht gerade jemand, der so Copy-Paste-mäßig was macht. Und das kann halt sein, Analyse, Daten eintragen, Kommentare auswerten, auch immer hilfreich, und wird dafür KI nutzen, aber halt weniger für, ich sage mal, die Elemente, wo der Mensch halt auch Mensch ist. Also Fotos, Videos. Ich bitte euch, macht bitte keine KI-Videos, wo euer ganzer Avatar ersetzt wird. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gucke keine KI-Avatar-Videos von Leuten ernsthaft, außer mich interessiert, wie man KI-Avatar-Videos macht.
Das ist eine ganz interessante Frage, ne? Also ich glaube, es ist wie heute auch, es gibt Juweliere und es gibt Amazon. So, ich behaupte, die meisten Leute, die heiraten, gehen zu einem Juwelier und lassen sich beraten und probieren die Trauringe an, etc. Das gibt es immer. Das ist hochpreisig, du hast das Gefühl, du kommst in eine alte Welt hinein, da ist überhaupt nichts digitalisiert, da bist du froh, wenn du mit Karte zahlen kannst, weil das machen die auch nur, weil sie müssen. So, aber das ist Juwelier. So, der Rest ist halt für mich Amazon erledigt mein Problem. Das heißt, ich glaube, ich muss mich ja nur entscheiden, bin ich Modeschmuck? Das wird mit KI super funktionieren, glaube ich. Also, wenn du sagst, du möchtest halt so Mode-Content oder Digital Twin machen, und selbst wenn ich es nicht mehr sehe, du wirst es ja immer spüren. Also, es ist ja immer nur ein Abziehbild von mir dann in dem Moment, auch wenn es richtig gut hinkriegt. Und trotzdem ist es ja auch nicht genau mein Sprech. So, selbst wenn das exakt gut funktioniert. Wo ich aber erschrocken bin, ist zum Beispiel, ich habe ja sehr viele Bücher geschrieben. Also ich habe ja jetzt das 4. Buch gerade fertig geschrieben. Und wenn du da mit den KI-Agenten fütterst und sagst, zieh mir was raus. Oder ich habe ja jetzt, glaube ich, über 400 Podcasts bei meinem AI-Dio-Podcast im erfolgreichsten aufgenommen. Wenn du die da reinlädst, dann kommen echt Goldstücke, was du alles schon mal gesagt hast oder dein Gegenüber, was du dann als super Content verwerten kannst. Allerdings, was ich immer mache, ist, Nochmal ein Bild von mir persönlich, dass ich meistens bitte ich mal meine Frau, wenn wir irgendwo sind, magst du kurz mal ein Foto machen. Also deswegen ist es immer selbe Bild. Es ist immer so ein fucking Handy mit so einem fucking Kaffee oder irgendwo so. Also Kreativität ist schwierig da, muss ich ja sagen, bin ich total am Anfang. Aber das kombiniert mit einem kurzen Headline, kurze Sache oder vielleicht mit Absicht auch nicht, damit die Leute oben reingucken und so. Das weißt du als Profi viel besser. Aber das ist, glaube ich, dieses Juweliergefühl. Wenn du das kriegst, und das hast du ganz stark auf deinem Kanal, du hast auch einen extrem starken Wiedererkennungseffekt. Also ich stolper jedes, das hört sich mal an, wir fühlen es auch so, als kennen wir schon ins Ewig. Wir kennen uns gar nicht, wir sehen uns heute zum ersten Mal. Wir hatten keine LinkedIn-Beziehung vorher und ich kannte dich. So, und deswegen, das ist, glaube ich, dieser Juweliereffekt ist einfach da, das ist besser gemacht als der Rest. Und ich glaube, solange du das immer gehst, und das musst du als Sortleader gehen, weil wenn du jetzt nur sagst, du machst Amazon, du machst nur H&M, machst keine richtige Mode mehr, kannst du tun. Dann bist du aber bei den ganz Großen dabei und dann musst du Masse gehen. Dann musst du Masse on Masse gehen. So. Und ich weiß nicht, ob du das willst als kleiner Unternehmer. Nehmen wir wieder einen Steuerberater. Der kann gar nicht on Masse gehen. Der hat keine Chance gegen Fresh Fields oder so. Der muss ja der einzelne Berater sein. Und deswegen kann ich jedem nur ermutigen, folgt bitte dem Franz, sagt unbedingt, ey, wie geht das? Mach diese Techniken, nimm das, du gibst extrem viel raus. Weil man ja du immer noch oben rauflegen kannst, sieht man ja heute. Du kannst mir noch so viele Tipps geben. Das, was wir hier heute machen, kriege ich ja niemals hin. So, also insofern echt Respekt davor. Richtig, richtig geil. Und was würdest du den Leuten denn jetzt, die hören, hier so mitgeben? Wie können sie denn nochmal, ich will es ein bisschen rauskitzeln, zum Juwelier werden? Was sollen sie jetzt tun? Also außer, dass sie das Geld überweisen sollen, dass du es machst. Du hast ja auch nur begrenzt Reserven. Also du kannst ja auch nicht den ganzen Tag, du bist ja gut gebucht und du bist ein gefragter Mann. Aber wie kriegen wir das denn hin, dass man so ein bisschen besser sein Content ausgestaltet?
Ich finde, einer der größten Hebel dafür ist zu überlegen, okay, was macht meine Konkurrenz? Was verkauft die an Informationen eigentlich in Workshops, in Kursen, whatever? Und wie kann ich das besser machen und for free rausgeben? Und dass du dann das nutzt als aktuellen Riesenhebel, um quasi bekannt zu werden in der Szene als jemand, der immer gibt, 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 ist einer der besten Möglichkeiten, um jetzt auch noch in der Welt, wo alle sagen, oh, die Konkurrenz ist so groß, hervorzustechen. Also trau dich mehr herauszugeben und trau dich auch, ich sage mal, kurzfristig Umsatz zu verlieren, um langfristig ein besseres Image zu haben, mehr Kontakte zu knüpfen und dadurch dann zu profitieren. Also das Geile ist, wenn man so ein Thought Leader ist, profitiert man ja wirklich auf allen Ebenen davon. Ja. Du hast immer einen einfachen Gesprächseinstieg, ja, wie jetzt hier auch. Du kommst, du siehst Leute auf einer Messe, sagen Leute zu dir, hey, ich verfolge dein Content schon 2 Jahre lang. Hast du einen Top-Gesprächseinstieg. Ja. Du hast irgendwelche Leute, falls du Mitarbeiter suchst, die dann sagen, ja, ich habe schon mal dein Content vorher gesehen. Ich weiß, wie du denkst, ich mag deine Überzeugungen und habe dann mich vielleicht auch schon selber in meinem Kopf gesetzt, ich möchte genau bei dir arbeiten, weil du mich als Arbeitgeber, als Mensch überzeugt hast, weil du irgendwie zeigst, ich zeige Haltung. Ja. Oder wenn du bei Kunden ist natürlich das Einfachste, wenn du halt einfach weißt, okay, dann kommen dann irgendwann die Anfragen, immer mit der gleichen Nachricht, hey, ich verfolge schon seit 2 Jahren deinen Content und die hast du noch nie in deinen Likes gesehen oder die haben noch nie einen Kommentar geschrieben.
Ey, ohne Ende. Das stille Netzwerk ist LinkedIn.
Das stille Netzwerk, so, und da würde ich sagen, okay, Barriere runter, Ego zurücknehmen, mehr geben und einfach gucken, was passiert. Also mehr sich trauen, for free rauszuhauen und, wie gesagt, sich auch nicht zu scheuen, auch wenn es ein bisschen hart klingt, ein bisschen mehr sich zu überlegen. Es ist meistens tatsächlich nicht die Ausführung, das ist die Kirsche obendrauf. Ja, auch wenn ich Kameras liebe, ich liebe das Equipment und so weiter. Am Ende ist es immer, wer macht sich die meiste Mühe, wer weiß am besten Bescheid über seine eigene Zielgruppe und schafft das so zu präsentieren, dass man gerne dranbleibt. Und dabei hilft da dann nur üben.
Wie gehst du mit dem Privaten um? So, jetzt gibt es einige Leute, die sagen immer hardcore zu mir, Andreas, das würde ich nie so machen wie du, so viel Privates preisgeben. 2 Dimensionen. Ich gebe eigentlich gar nichts Privates preis. Das ist ganz spannend, weil
fühlt sich so an.
Genau, die Leute wissen, dass ich Pokémon gut finde. Weiß ich nicht, wie privat das ist. Dass ich Whitney Houston höre und dass ich Jordans anhabe. So, das gebe ich in meinem LinkedIn-Profil preis, damit jemand so ein bisschen weiß, was ist das so für ein Typ. So, um einfach zu relaten. Das ist jetzt keine Strategie, sondern das ist ein Teil von mir. Das ist privat. Was die Leute aber alles nicht wissen, was aber andere Leute auf Instagram oder Facebook als selbst oder TikTok selbstverständlich teilen, das tue ich nie. Ich habe es als kompletten Business-Kanal. So, wo ist immer, wenn du deine Leute berätst und die mit denen das zusammen machst und Content-Strategien aufbaust, wo ist der Gradmesser? Was sagst du? Was ist privat? Was ist nicht privat? Wie erlebst du das? Mögen die Leute gerne was Privates teilen? Haben die Angst? Haben die nicht Angst? Was ist so deine Empfehlung?
Ich glaube, meine Empfehlung ist auch einfach nur, weil eben meine Kunden tendenziell im Business-Content-Bereich tätig sind und sie maximal persönliche Sachen teilen, aber nichts Privates, mhm, und dass trotzdem ihr Business dadurch vorangeht, dass ich auch sage, okay, klar können wir jetzt darüber reden, keine Ahnung, wie deine Kinder heißen oder so. Ja. So, das ist wahrscheinlich schon für viele die erste Barriere. Würde ich aber sagen, ist jetzt nicht unbedingt nötig, wenn wir die Steuertipps geben oder so. Ne? Also ich würde sagen, im B2B-Bereich mit Mehrwert-Content ist das eigentlich fast nie nötig. Ich sage mal, wirklich viele Aspekte des Lebens zu teilen, wo du sagst, boah, hier ist meine Familie, so ist meine Mutter und da lebe ich und das ist meine Privatadresse. Was ich ganz spannend finde, ist genau das, was du angesprochen hast, wenn du, ich sage mal so, auf Fun-Fact-Ebene immer so kleine Sachen droppst. Ja. Ja, also zum Beispiel habe ich letztens einen Post gemacht, wo ich mal über die Bahn geredet habe. Ich mag ja die Bahn so, ne? Ich mag ja die Bahn und habe da...
Das ändert sich noch. Das kommt mit dem Alter. Dann
wird ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
Ja. Hm, habe ich auch gedacht.
Also ich mag ja die Bahn so und habe ich einfach nur mal in einem Nebensatz erwähnt, okay, ich fahre jetzt in meine Heimat Anklam. Anklam ist ein kleiner Ort in Mecklenburg-Vorpommern. So, was bekomme ich dann im Nachhinein? Ich bekomme eine private Nachricht von jemandem, die so meinte, was, du kommst aus Anklam, ich komme nur aus der Nähe, ich hätte niemals gedacht, dass du aus dem kleinen Ort da kommst und so weiter und so fort. Und das heißt nicht, dass nur diese Leute die ganze Zeit dir diese Nachricht schreiben werden, aber wenn diese Person dir mal so eine Nachricht schreibt, dann bleibst du der Person immer im Gedächtnis. Und es geht ja auch immer darum, es gibt so viele Dienstleister, die das Gleiche machen wie einen selber. Es gibt so viele Social-Media-Agenturen, ja? Es gibt so viele Berater, es gibt immer Konkurrenz. So, und dann geht es ja natürlich darum, hey, wie kann ich irgendwie entscheidende oder unterscheidende Maßnahmen bauen, warum sich jemand für mich entscheidet. Und da gibt es natürlich auch die rationalen Leute, ja, wo es einfach um die Dienstleistung geht und wer die besseren Zahlen liefert. Aber manchmal reicht es auch einfach nur, ey, der kommt aus dem gleichen Bundesland wie ich oder aus dem gleichen Ort oder der mag auch gerne Pokémon-Karten oder whatever. Ja. Und das kann schon einen entscheidenden Unterschied machen. Deswegen würde ich überlegen, was sind die Teile in deinem Leben, mit denen du dich wohlfühlst? Zum Beispiel beim Steuerberater. Da teilen wir quasi auch nichts Privates, habe aber mal ein Video gemacht, wo wir über Eis geredet haben. Da haben wir dann so, weiß ich nicht, aber geredet, warum ist denn beim Eisladen der To-Go-Preis immer günstiger oder teurer? Eins von beiden.
Ach so, warum man Steuer drauf zahlt, wenn man da drin ist und nicht ist.
Genau, Umsatzsteuer ist bei einem 7%, einem 90%. Ja. So, und dann sagen wir halt am Ende, mein Lieblingseis ist übrigens After Eight. So, schon Trigger. Wer ist denn gerne After Eight-Eis?
Niemand.
So. Und da würde ich sagen, das ist okay. Also kleine Fun-Facts. Und wenn du dich damit wohlfühlst, guck erstmal, wie sich das für dich anfühlt. Und dann kannst du immer noch aufstocken. Aber tendenziell glaube ich, wenn du irgendwie Thought-Leader bist für einen Mehrwertthema und nicht du als Privatperson das Produkt bist, wie jetzt bei Influencern, dann ist es meines Erachtens nicht notwendig, dass du jetzt erwähnst, keine Ahnung, dass du um 19 Uhr baden gehst.
Genau, ich glaube, das Wichtige ist, kann man kurz noch zum Abschluss sagen, man ist auf erstmal Experte in einem Thema, nämlich mehr als ChatGPT, mehr als googelbares Wissen. Das ist immer so eine Geschichte. Hört euch auch gerne nochmal die letzte Folge da hier im Thought Leader Podcast an, weil da geht es immer darum, was ist man so als Influencer, weil als Influencer bist du halt mehr Privatperson, im Sinne von, die folgen sie dir, weil du derjenige oder diejenige bist, so. Und dann bist du auf der anderen Seite wie der Thought Leader, wenn du dann auch mit der Haltung was rausgibst, aber bist halt gut informiert. Und Richtung Kunde bist du Trusted Advisor. Das heißt, wir haben ja ein paar Mal drüber gesprochen, die Leute vertrauen dir ja, dass du es wirklich weißt, was du machst, dass du das Geld wert bist, dass du dann auch gibst. Das heißt, diese vier, in so einem Quadranten muss man sich das hier vorstellen, diese vier Sachen muss man alle so ein bisschen bedienen. Ich muss aber nicht so privat sein wie der Influencer. Ich muss nicht so zurückhaltend sein wie der Experte. Ich darf mich als Thought Leader auch mal vertun. Völlig okay, weil ich kann ja meine Meinung, wenn ich jeden Tag immer öffentlich bin, auch mal gerne revidieren. Oder ich kann mich auch mal entschuldigen. Das finde ich auch eine super Geschichte. Ein Influencer muss das untertreiben, um das wieder zu machen. Ein Thought Leader kann einfach sagen, sorry, wurde ich belehrt, danke für die Nachrichten, blende ich hier jetzt ein, super nice, Kommentar, geil, machen wir. Und ein Trusted Advisor erzählt es seinen Kunden, ich habe mal einen Fehler gemacht. Da habe ich aber noch immer nichts Privates erzählt. Ich habe nur etwas von mir und ich fand gerade deine Entscheidung, die klaue ich dir eiskalt, persönlich und privat, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Dafür alleine hat sich das Gespräch schon gelohnt. Jetzt hast du einen Riesenvorteil hier. Es ist alte Tradition in diesem Podcast, in all meinem Podcast. Du hast das letzte Wort und du darfst sagen, was immer du möchtest. Du darfst was Persönliches erzählen, was Privates erzählen. Du darfst hemmungslos Werbung machen. Irgendwas, was dir am Herzen liegt, egal was, es ist deine Bühne. Du hast das letzte Wort. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist, Andreas, vielen Dank für die Einladung.
Thank you for... Also, ich möchte auf jeden Fall mitgeben, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise jetzt inspiriert worden seid, mit Content anzufangen, und das ist ja schon oft die erste Barriere, dann, dass ihr euren eigenen Horizont erweitert und auch die Länge der Ausprobierphase. Also, was ich euch sagen kann, die erfolgreichsten Kanäle, die wir aufgebaut haben oder wo ich selber dran irgendwie beteiligt war, waren immer die, die auch mal Durchstrecken überwunden haben. Und leider sind diese Durchstrecken oft am Anfang. Und deswegen sage ich, überlegt eher in Jahren, in Monaten und in Hunderten von Content Pieces, anstatt zu überlegen, hey, ich habe jetzt einen Monat LinkedIn zum Beispiel mal probiert und in Realität waren das 4 Posts. 4 Posts sind gar nichts. Das heißt, bevor ihr mit irgendeinem Kanal startet und ob ihr den jetzt auf eigene Faust macht oder mit mir zusammen, whatever, überlegt halt, okay, natürlich, wenn ich jetzt unseren neuen Kanal starte, brauche ich erstmal Ausdauer, um eine Plattform zu verstehen, um dann irgendwann mal einen Return zu haben. Das ist nicht wie Paid Ads und selbst die brauchen manchmal ein bisschen länger, wo du irgendwie sagen kannst, da hast du sofort so einen Return on Investor. Und ich glaube, die, die am erfolgreichsten Social Media machen, sind die, die es auch mit einer gewissen Passion und einer bestimmten Vision machen und nicht einfach nur machen, weil sie es müssen. Weil sonst wirst du nicht lange dranbleiben können und hast dann irgendwann auch keinen Bock mehr. Das heißt, wenn ihr durchziehen wollt, empfehle ich gerne natürlich meinen YouTube-Kanal, Franz Wegner, einfach suchen, da haben wir ganz viele Gratis-Content.
Ist hier verlinkt.
Ist natürlich verlinkt. Dort haben wir zum Beispiel die CapCut Masterclass, da lernt ihr Videoschnitt, wie man es easy DIY machen könnt. Oder die Canva Masterclass, dort zeige ich so ein bisschen, wie man Porträt Bildern mit dem Handy gut bearbeiten kann, optimiert auf LinkedIn. Und falls ihr irgendwie sagt, hey, ich möchte Content starten als Thought Leader, als Personal Brand auf LinkedIn, auf TikTok, auf Instagram oder auf YouTube, können wir nochmal sprechen. Geht einfach auf mein LinkedIn-Profil, dort ist oben ein Call-Link hinterlegt, könnt einfach 30 Minuten mit mir buchen und dann können wir einfach unverbindlich einfach quatschen.
Nice, lieben Dank dir, ne? Ciao.
Bye, bye.